Ich weiß nicht, oder vielleicht doch, nein, ich weiß es nicht, aber Epaphras, sagt euch das noch was? Das war jetzt mal so ein Test, so als Interimspastor muss man mal gucken, ob die Leute auch einem zuhören. Ne? Nein, war ein Scherz, das war jetzt nicht der Test. Epaphras war ja derjenige, der zu Paulus gereist ist, um von ihm Rat zu bekommen. Und durch ihn können wir lernen, beziehungsweise sein Vorbild, dadurch sind wir eingeladen, miteinander engagiert zu beten, damit wir immer mehr begreifen, verstehen und leben. Das war am Ende Januar so der Gedanke bei der Predigt. Epaphras wird auch im Kolosserbrief ja mehrfach erwähnt, habe ich euch erzählt. Und ich möchte gerne heute mit euch ein paar Verse aus diesem Kolosserbrief anschauen. Doch zunächst eine Frage. Wer von euch hat mal schon mal so richtig verschlafen? Ja, traut euch ruhig. Ja. Es ist bei uns schon ein paar Jahre her, da haben wir wirklich als komplette Familie total verschlafen. Erst als der Nachbarsjunge klingelte, der mit einem unserer Söhne zur Schule wollte, wurden wir wach. Da kann man sich gut vorstellen, was dann bei uns zu Hause los war. Vorkommen die Hektik. So schnell waren wir wahrscheinlich noch nie an- und umgezogen. Da wären solche Fähigkeiten durchaus sehr gut gewesen. Können wir leider nicht. Das ist mal ganz ehrlich, wie lange brauchst du sonst normalerweise jetzt ohne Verschlafen so zum Anziehen morgens? Es gibt ja so ganz unterschiedliche Typen. Es gibt so diese 5-Minuten-Terrine-Anzieher. Es gibt Menschen, wo man manchmal denkt, die haben sich abends gar nicht ausgezogen. Und es gibt ja diejenigen, die wie sie aus dem Ei gepellt. Da wird jede einzelne Augenbraue wird mal zurechtgelegt. Ja? Und wer Kinder hat, weiß das. Irgendwann sagen ja selber, und du weißt so, boah, Schuhe falsch rum und sowas. Es wird irgendwie nicht funktionieren und wenn die Kinder älter sind und Teens, das klappt dann auch nicht immer, das ist mal eine andere Geschichte. Also, warum erzähle ich das? Weil die Verse, die ich heute mit euch anschauen möchte, haben etwas mit Anziehen zu tun. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie schon mal rausholen, weil ich gerne so Vers für Vers diese Verse mit euch durchgehen möchte. Es sind Verse durchaus, die auch herausfordern, vielleicht auch an unserer christlichen Fassade kratzen. Aber vor allen Dingen warten sie auf Antwort im Leben. Paulus schreibt sehr konkret an die Gemeinde in Kolossä, Ende Januar schon erwähnt, und hat, bevor ich den Text lese, vorher erwähnt, beschrieben, wie ein gottloser Mensch aussieht. Welche Merkmale oder soll ich vielleicht sagen, welche Kleidungsstücke dieser trägt. Habgier, böse Gedanken, Zorn, Ärger, Gerüchte, Verleumdung, Geiz, Lüge, um nur einige zu nennen. Und dann zeigt er ohne Umschweife, was zur Kleidung der Christen gehört und erzählt einfach aus. Und ich lese aus Kolosser 3 die Verse 12 bis 17. Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse hörst. Sie könnten nämlich durchaus auch moralisch verstanden werden. So, jetzt, so. Deshalb ist es wichtig, bei diesen Versen auch wirklich gut hinzusehen, woher eigentlich diese neuen Kleidungsstücke kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann diesen Text eigentlich übersetzen, weil Gott uns zu sich zieht, können wir uns neu anziehen. Weil Gott uns zu sich zieht, können wir uns neu anziehen. So beginnt dieser Abschnitt, ja, Vers 12, so zieht man an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Das ist ein Beginn, das ist ein Fokus, der wichtig ist, auf das, was Gott in uns sieht. Und lass mir das mal so durch, auf der Zunge zergehen, eigentlich muss man sagen, im Ohr zergehen, das hört sich irgendwie doof an. Hör noch mal genau hin. Oder vielleicht gehst du gleich mal vor einen Spiegel und sagst dir das ins Gesicht. Ich bin ein Auserwählter Gottes, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Geliebter. Wir sind Auserwählte Gottes, wir sind Heilige, wir sind Geliebte. Diese Tatsache, diese Zusage ist entscheidend für das weitere Verstehen dieser Verse. Ohne dies sind diese Verse reine Gesetzlichkeit. Und es kommt tatsächlich auf den Staat an, wie ja auch beim Anziehen. Wahrscheinlich ist der eine oder andere schon ganz nervös und denkt so, jetzt ist die Frau nicht dabei. Wie sieht der eigentlich aus? Ne? Aufgefallen? Beim Pastor sitzt es nicht so richtig. So ist es, wenn ich den ersten Knopf falsch mache, wird alles schief. Wird alles schief. Das müsst ihr jetzt leider ertragen. Ja? Aber so gilt es auch bei diesem Text. Weißt du, für manche ist das echt eine Herausforderung. Eben wurde ich schon so nett hinten angezogen. Muss ein bisschen schmunzeln schon. Ja. Aber es ist echt eine Herausforderung. Aber es ist so wichtig, es ist gerade wichtig, auch für diesen Text. Wenn ich ihn falsch anpacke, wird es schief. Deshalb wichtig ist, sich einmal noch bewusst zu machen, das ist gute Nachricht. Du bist ein Auserwählter Gottes, ein Heiliger, ein Geliebter. Und genau darin zeigt sich diese große Liebe Gottes, die wir eben ja auch besungen haben, dass er uns zu sich zieht. Und dadurch wird dieser Kleiderwechsel überhaupt erst möglich. Alle Versuche, das irgendwie selbst irgendwie hinzukriegen, so, würde nicht funktionieren. Das wäre reiner Krampf. Mal ein paar Hintergrundfakten zu diesem Text. Das Wort für Auserwählte stammt ursprünglich aus dem militärischen Sprachgebrauch. Jemand wurde ausgewählt für eine bestimmte Aufgabe, herausgerufen aus dem Rest der Mannschaft. Und das war eine besondere Ehre, wenn der Oberbefehlshaber einen für würdig und als fähig befand, diese Aufgabe zu erfüllen. Ich weiß nicht, wer von euch Asterix liest. Anscheinend hat früher Julius den Soldaten so ins Ohr gezwickt, so als, boah, du bist super, du bist, ne? Dabei ist vollkommen egal, wie diese Wahl so ausfiel, ob eher aus subjektiven oder objektiven Gründen. Wichtig nur, ich bin auserwählt. Mir kneift quasi Gott ins Ohr. Wir sind auserwählt. Aus welchen Gründen? Wahrscheinlich nicht deshalb, weil wir so tolle Kerle sind, sondern Gott hat uns durch Jesus auserwählt. Wie Jesus ja selbst sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Was ist das für eine Ehre? Der Herr über alles wählt dich aus, will dich dabei haben. Du sollst ein Kind des lebendigen Gottes sein. Und das ist mehr als so eine Ehrenauswahl oder ein Ohrenkneifen bei Julius. Das zweite Wort, was Paulus hier gebraucht, um die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben und unsere neue Stellung als Herausgerufene, wir sind Heilige. Jetzt mal einen Moment. Also ich bin noch nicht heilig. Mutter Teresa vielleicht. Das ist vielleicht eine Heilige. Doch im Neuen Testament bedeutet heilig nicht in erster Linie ein ethisches Verhalten. Das ist ja meistens zu verstehen, ein ethisches Verhalten. Sondern heilig bedeutet, ich gehöre zu Gott, ich bin auserwählt. Heilige sind von Gott als Geschenk durch den Heiligen Geist in seinem Bereich geholt worden und haben eine Bestimmung. Die hat natürlich Folgen, was zum Beispiel mit dem Anziehen zu tun hat. Aber erstmal gilt es, das festzuhalten. Und das Dritte, wie Paulus hier die Christen in Kolossee anredet, braucht man eigentlich kaum erklären, oder? Ihr seid Geliebte. Gott, der Schöpfer, der Chef von allem, hat dich und mich herzlich lieb. Wobei, wie jemand mal sagte, es ist relativ einfach, an Gottes Liebe im Allgemeinen zu glauben, aber es ist sehr schwer zu glauben, dass seine Liebe mir ganz persönlich gilt. Doch so ist es. Gott liebt dich. Mit deinen Macken, mit all dem, was auch nicht gut ist. Er liebt dich. Wie gesagt, kleine Herausforderung oder kleine Aufgabe für heute Nachmittag. Stell dich vor dem Spiegel und sag dir das mal ins Gesicht. Ich bin geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Weil ich glaube, wenn wir das begreifen, wenn das wirklich ganz tief in unser Herz rutscht, verändert sich so viel. Wenn ich weiß, wirklich weiß in meinem Herzen, dass Gott mich liebt, dann ist nichts mehr so, wie es war. damit im Rücken, mit dieser Zusage und damit dieses Wissen im Herzen, da lebe ich ganz anders. Dann kann ich tatsächlich andere Kleider anziehen, ich kann mich umziehen, aber wichtig ist, diese Grundlage festzuhalten. Du bist auserwählt, du bist heilig, du bist unendlich geliebt. Und als solcher darfst du dann auch anders leben. So zieht nun an die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Bevor ich etwas zu den einzelnen Kleidungsstücken sage, nur kurz, trotzdem steckt da eine kleine Aufforderung drin. Weil es gibt bei Gott keine Zwangseinkleidung, so wie manchmal bei Kindern, wenn man muss jetzt los und dann, bei Gott gibt es das nicht. Das heißt, er bietet dir das an. Ja, du kannst da hineinschlüpfen. Du kannst dich auch dagegen wehren. Dann wird er nicht weitermachen. Und auch das ist nochmal wichtig. Manchmal dauert das Anziehen bei dem einen oder anderen länger. Das gilt übrigens auch bei uns als Christen. Manchmal sagt man, das hat auch vielleicht was mit Reife zu tun. Ja, je länger wir unter Jesus unterwegs sind. Das heißt, wir dürfen auch den anderen bitte keinen Druck machen. Denn wenn etwas wächst, wächst etwas. Wie auch die Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5. Ja? Das wächst, da kommt eine Reife zum Vorschein. Übrigens, die Frucht, was wir im Galater finden, deckt sich ziemlich mit den Kleidungsstücken auch hier im Kolosserbrief. Es gilt also darum, dass das, was Gott dir anbietet, in dein Leben zu integrieren. Nun ein kleiner Run durch diese himmlische Boutique Gottes. Als erstes steht dort herzliches Erbarmen oder auch wörtlich Herz des Erbarmens. Im Griechischen steht dort das Wort von Eingeweide. So, es bedeutet jetzt etwas, da geht es einem durch und durch. Ihr kennt diese Sätze, es ist mir auf den Magen geschlagen. Ne? Das ist dieser Ausdruck. Und wir haben ja ein paar Ärzte hier, die können das auch wahrscheinlich vielleicht sogar erklären, womit das zu tun hat, ich weiß es nicht. Es bedeutet letztendlich, dass ein Herz einem Christen nicht kalt bleibt, wenn er Leid sieht. Also im guten Sinne wirklich Mitleid. Weil ich lerne, mit den Augen Gottes zu sehen. Oder weil ich lerne, das barmherzige Herz Gottes schlagen zu hören. Christen werden mit hineingenommen in das Leiden Gottes um diese Welt. Ukraine, Gaza, Sudan, Syrien, hier auch vor Ort. Und übrigens nicht nur materiell oder sozial, sondern auch geistlich, so wie es damals auch Jesus erging, als er die Leute anschaut und es ihm durchs Herz ging, weil sie keine geistliche Heimat hatten. Das nächste Kleidungsstück ist die Freundlichkeit oder auch Güte. Ich sage es mal sehr straight, damit ist nicht so eine US-Freundlichkeit gemeint. Ich weiß nicht, ob sie so Amerikaner, it's so awesome, it's so great to see you. Und kaum drehen sie sich um, denken sie so, haben sie alles vergessen, es wird gelästert, wird gemacht. Nee, darum geht es nicht. Es geht wirklich um etwas, es geht um einen Wesenszug, der unser ganzes Leben durchzieht. Dieses Wort wird übrigens gebraucht, um zu beschreiben, dass ein Wein brauchbar, milde ist. So dass man nicht denkt beim Trinken, so. Also wenn man so will, spielt doch die Brauchbarkeit eine große Rolle. Kann Gott dich gebrauchen für andere? Ist deine Freundlichkeit so, dass sie milde ist, verbunden vielleicht auch mit einer freundlichen und helfenden Hand? Und übrigens auch in der Bibel wird das Handeln Gottes so beschrieben. Ein Kleidungsstück, was Gott dir anbietet, hineinzuschlüpfen. Das nächste ist vermutlich das am meisten missbrauchte Kleidungsstück, nämlich die Demut. Die hat übrigens nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder mit Buckeln. Ja, man kann es natürlich übersetzen als hinunterdenken, gesinnt sein. Sind wir doch unterhalb der Grasnarbe leben? Man muss bedenken, das ist ja griechisch. Und bei den Griechen dreht sich alles um die Menschen. Und tatsächlich ist Demut bei den Griechen ein Ausdruck der Schande gewesen. Aber im biblischen Denken bedeutet es, dass unsere Beziehung zu Gott angemessen beschrieben wird. Wer bin ich, dass ich zum Beispiel Forderungen an Gott stellen könnte? Demut bedeutet, sich selbst zurückzustellen, weil ich weiß, wie gnädig Gott mit mir ist und übrigens auch mit dem anderen. Und deshalb behandle ich ihn auch so. Demut heißt, nicht sich selbst auch zu ernst zu nehmen. Ich und du, wir sind nicht, und auch meine Meinung, sind nicht Nabel der Welt. Demut heißt, entsprechend zu sehen, was dem anderen dient und was dem anderen hilft. Und damit bedeutet Demut auch eben ein bewusstes Handeln, was die deutsche Wurzel gerade schön zum Ausdruck bringt, nämlich Mut zum Dienen. Mut, dem anderen zu dienen. Das nächste Kleidungsstück, Sanftmut, eine Eigenschaft, die Jesus im Besonderen verkörperte. Er benutzte nie Gewalt. Okay, als er die Tische im Tempel umwirfte, ja, da war er ein bisschen grob, aber er benutzte nie Gewalt gegen Menschen. Übrigens, er benutzte keine physische Gewalt, körperliche, er benutzte auch keine psychische Gewalt. Gewalt mit Worten, mit Blicken, mit Androhungen, mit sozialem Verhalten. Und ganz ehrlich, ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs, nicht nur als Pastor, auch als Nachfolger Jesu. Wie viel Missbrauch dort bei Christen geschieht, ist unglaublich. Aus Angst, die christliche Fassade als harmonische Familie oder als frommer Mensch wahren zu müssen, wird die gesamte Umgebung unter Druck gesetzt. Wehe, du spürst nicht. Wehe, die anderen kriegen das mit. Und dabei geht so viel kaputt. Sanftmut bedeutet zu handeln, dass es dem anderen gut tut, ihn erfreut. Schaut euch mal das Leben Jesu an. Bald feiern wir wieder Ostern. Dieser Petrus hat dreimal Jesus verleugnet. Und wie ist es, als die beiden sich wieder begegnen? Habe ich dir doch gesagt? Hättest du mal auf mich hören sollen? Nein, überhaupt nicht. Er fragt nur die wichtigste Frage, hast du mich lieb? Oder Thomas, ich kann das alles nicht glauben. Er kommt auf seine Ebene. Und nicht umsonst sagt Jesus, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das nächste ist die Geduld oder auch Langmut. Einen langen Atem zu haben, ohne dabei bitter zu werden oder es mit der gleichen Münze heimzuzahlen. Nicht alles auf einmal von dem anderen zu erwarten oder, wie es so schön heißt, auch nochmal die nächste Meile mit einem zu gehen. Geduld heißt übrigens nicht ein passives Abwarten, bis sich dann endlich jemand oder etwas bewegt, sondern das aktive Tragen, eventuell auch Ertragen, womit wir bei Vers 13 wären. Und trage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben habt, so vergebt auch ihr. Ertrage einer den anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich habe auch schon mal einen richtig schlechten Tag. Ich kann auch mal so richtig ungenießbar sein. Man sagt so schön, mit dem falschen Bein aufgestanden, der Nachbar sogar hat gestellt und man hat sich so, einfach dumm. Hey, es gilt auch, einander eben auszuhalten. Ja, vielleicht auch sogar zu tragen, auch wenn es nicht leicht ist. Es ist ein Kleidungsstück aus der himmlischen Boutique Gottes, immer noch mal in die Erinnerung zu rufen, wo ja auch die Kraft Gottes im Preis inbegriffen ist. Dieses Wort kann auch heißen, emporhalten. Und fordert uns heraus, den anderen, wenn er und sein Glaube, sein Leben schwach ist, wenn er droht zu versinken, ihn hochzuhalten. Wie Kinder manchmal beim Schwimmen, hochzuhalten. Vielleicht sogar manchmal für ihn oder auch mit ihm zu glauben, ihn zu tragen durch diese Zeit. Nun kommen wir zu einem nächsten Kleidungsstück, wo wir einerseits als Christen sehr oft drüber sprechen, aber überlegt selber, wie das in der Praxis aussieht, nämlich das Vergeben. Jedenfalls das Vergeben, wie die Bibel es meint. Vergeben heißt ja nicht, dass ich es jemandem dann später nochmal aufs Butterbrot schmiere. Jetzt stellt euch mal vor, Gott würde das mit uns tun. Würde immer wieder den ganzen Mist, all die Schuld, alles das, wo wir mal einen Bock geschossen haben und wahrscheinlich nicht nur einen, uns immer wieder mal vorlegen. Weißt du noch, damals, weißt du noch? Ich glaube, wir werden unseres Lebens nicht mehr froh. Doch weil Gott uns ja zu sich sieht, weil Gott uns vergeben hat, können wir anders sein, so wie ja auch Gott anders ist. Wie der Prophet Micha es mit diesem schönen Bild gesagt, er wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. 8 Kilometer, glaube ich, ist es. Kann das richtig, Marianne graben? Wie die allgemein wissen hier. Ja, wunderbar. Ich glaube, da war noch nie ein Mensch unten, oder? Es ist weg. Schuld ist weg. Und vergeben im biblischen Sinne heißt auch, wir werden es wirklich nie ganz vergessen, aber trotzdem, so gut es geht, zu vergessen. Und nun ist diese neue Kleidung ja fast perfekt. Eins fehlt noch. Eins, was alles zusammenhält. Eins, was das Wichtigste ist. Schaut in eure Bibel, wenn ihr dabei habt, oder euer Smartphone, wo ihr gerade auf eure Bibel schaut. Der Gürtel, der alles zusammenhält und zusammenbindet. Vers 14. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Übrigens, im Griechischen steht das Wort anziehen gar nicht da, sondern es wird ergänzt. Eigentlich steht dort über alles die Liebe, die das Band ist der Vollkommenheit. Also die Liebe ist also nicht nur irgendetwas dazu, sondern in ihr und durch sie lebt alles. Diese Liebe verbindet alles. Das Band übrigens kann man auch mit Sehne übersetzen und macht deutlich, diese Liebe leitet diese Kraft weiter, so wie auch die Sehnen ja auch die Kraft des Muskels weiterleitet. Die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, ist in allem zu spüren, so Paulus im Römerbrief. Sie fasst alles zusammen und ist wie so ein Gürtel, die die Kleider zusammenhält und bestimmt. Der eine oder andere weiß, dass es neben Fußball noch einen zweiten Sport gibt, den ich sehr, sehr schätze. Leider nicht mehr machen kann. Und ich weiß, dass einige das auch mal eine Zeit lang gemacht haben hier. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel. Judo. Im Judo ist es so, dass man neben der Klamotten eben auch einen Gürtel trägt. Und sowohl im Training als auch im Wettkampf darf man ohne Gürtel nicht aktiv werden. Dann wird der Trainer oder der Mattenrichter, je nachdem, wird dann ein Zeichen machen, das kann ich gerade nicht zeigen, nämlich Kleider ordnen und den Gürtel wieder anziehen. Das ist dieses Zeichen für die Judokas. Ich hoffe, ihr habt das doch richtig im Kopf. Ohne den Gürtel nicht trainieren, nicht kämpfen. Denn was bringt es, wenn du jemanden liebst, aber nicht aus Liebe? Wenn du freundlich bist, aber nicht aus Liebe. Wenn du dich erbarmst, aber nicht aus Liebe. Wenn du vergibst, aber nicht aus Liebe. Wenn du alle Geheimnisse wüsstest und alle Erkenntnis hättest und allen Glauben, sodass du Berge versetzen könntest und hättest die Liebe nicht, so wärst du nichts. Kommt euch hoffentlich bekannt vor, haben wir gerade eben noch gehört in der Lesung. Die Liebe ist langmütig, freundlich, eifert nicht, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, erträgt alles, glaubt alles und hofft alles. Diese Liebe ist der Gürtel, der alles zusammenhält und der Kleidung des Christen ihren vollkommenen Abschluss gibt. Sie macht perfekt das Band der Vollkommenheit. Diese Kleidung wird uns dann auch mit Zufriedenheit, mit Frieden, mit dem Shalom Gottes erfüllen. In diesem Frieden zu leben, das gehört zu unserer Bestimmung, Vers 15. Dieses Bewusstsein, nämlich für Gottes Fürsorge, sein Beschenken und Versorgen, soll unser Denken, Entscheiden und Wollen bestimmen. Und zwar sowohl individuell, wie auch als Einheit, als Gemeinde, wie Paulus hier bewusst ja betont, in einem Leibe. Dabei ist dieser biblische Frieden, der Shalom, nicht die Abwesenheit von Streit und Auseinandersetzung, sondern bezieht sich auf den Segen Gottes, den wir am Ende eines Gottesdienstes ja im aaronitischen Segen ja auch oft hören. Der Herr segne dich und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Dieser Frieden beinhaltet die Zusage, dass Gott sich kümmert, dass er versorgt, damit sich eben nicht unsere Sorgen zu den Bestimmern heraufschwingen, sondern der Bestimmer ist der Frieden Gottes. Dieser Friede Gottes regiere in euren Herzen, damit dieser Kleiderwechsel mehr und mehr gelingt. Dafür ist es auch übrigens wichtig, das betont Paulus hier, der regelmäßige Blick in den Katalog. Vielleicht kennt ihr das, da kommt der neueste Katalog von Otto Deckermann aus Bonprix und man blättert drin und denkt, oh, das ist aber schön, oh, das wäre aber auch nett. Und überlegt man, wie man drankommen könnte, wie man vielleicht sogar Verzicht üben müsste, um das zu ermöglichen, vielleicht auch, was muss man endlich entsorgt werden, damit für das Neue auch Platz ist. Und dann geht es los. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 16, das Wort Christi reichlich unter uns wohnen zu lassen. Sprich nicht nur einmal in der Woche, vielleicht am Sonntag oder zu besonderen Festzeiten, sondern sich immer wieder damit zu beschäftigen. Und ich weiß, im einen oder anderen fällt das ja manchmal auch schwer. Deswegen gibt es ja einige Hilfen. Ich habe mir mal ein bisschen was vom Bibellesemonat hingemacht. So, hey, nutzt diese Möglichkeiten, damit das Wort Gottes tatsächlich bei euch zu Hause ist, dort wohnt, dort beheimatet ist und nicht nur als Gast für schöne oder traurige Stunden. Dieses Beschäftigen mit dem Wort Gottes, sowohl persönlich wie auch im Miteinander, sich gegenseitig zu erzählen, vorzulegen, sich damit zu ermutigen, zum Beispiel auch in den Kleingruppen, die es hier auch gibt. Das hilft uns. Und ebenso auch davon zu singen. Denn gerade Lieder können diese wunderbare Botschaft in unser Herz schreiben. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einwand. Lasst uns mal gucken, auch bitte, was wir dort singen. Bei manchen Liedern denke ich, gerade bei neueren, aber nicht nur, auch bei manchen älteren Liedern, boah, theologisch, geistig, boah, sehr einseitig. Vielleicht sollten wir manchmal nicht nach der Melodie gucken, sondern nach dem, was wir da eigentlich singen. Mal nur so am Rande. Es muss immer wieder neue Lieder geben, das ist gar keine Frage, weil jede Generation, auch jede Zeit ihren Stil hat, aber schauen wir mal hin, was wir da uns wirklich gegenseitig singen und was unser Herz damit prägt. Und bei allem gilt, alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, tun wir für Jesus bzw. im Namen Jesu. Das ganze Leben möge vom Dank an Gott bestimmt und durchzogen sein, weil er uns zu sich gezogen hat. Dann sind wir quasi wieder am Anfang. Weil Gott uns zu sich zieht, uns auserwählt hat, können wir uns neu anziehen und unser ganzes Sein aus Dankbarkeit ihm geben. Mit Worten, mit Werken, im Leben, im Reden, im Singen, im Denken allein ihm die Ehre geben. Und so wird der Friede Gottes in unseren Herzen regieren. Bist du dabei? Dann lass uns damit anfangen, und zwar jetzt. Da müsste eigentlich jetzt Ton kommen.
Die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.